Heute ein Update mit Matthias Strobel, dem Gründer von Music Tech Germany.
Die Menge an KI-Musik, wenn sie denn gefällig ist und wenn sie gehört wird von den Leuten da draußen, immer mehr zunehmen und die handgemachte Musik von echten Menschen wird immer mehr abnehmen. Das heißt, dieses ganze Modell der Musikindustrie auf Streaming-Services zu setzen, wird in den nächsten 2, 3, 5 Jahren komplett an Arsch gehen.
Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Matthias Strobel zu einem Update im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Matthias ist Gründer von Music Tech Germany, dem Bundesverband für Musiktechnologie. Und der veranstaltet am 4. und 5. September die Konferenz Music Frontiers in Berlin. Und das ist ein guter Anlass, um einmal drauf zu schauen, was es an Themen gibt, an Technologien, Entwicklungen aus der Musikbranche, in der Musikbranche. Wir sprechen heute drüber, aber erstmal moin Matthias.
Hi, freut mich wieder hier zu sein.
Ich habe es im Vorgespräch ja schon kurz angerissen, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Es ist 4 Jahre her, im November 2021, da haben wir das letzte Mal oder da haben wir hier gesprochen, einmal deine Geschichte gehört, das ist Folge 91, wen das interessiert, kann ich auch sehr empfehlen. Eine interessante Geschichte von den Regensburger Domspatzen bis hin zu Startup-Gründungen, die bei Günter Jauch vorgestellt wurden, war alles mit dabei. Jetzt wäre so eine plakative Frage, so was hat sich seitdem getan? Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu offen und zu weit. Kannst du dir vielleicht auch selber nochmal zurechtlegen? Oder ich würde anders fragen, gab es in den letzten 2, 3, 4 Jahren besondere persönliche Highlights beruflich oder vielleicht sogar auch privat, die du hier mit uns teilen kannst?
Ich habe auf jeden Fall nicht den Weg zurück zu den Regensburger Domspatzen gefunden und das Startup, das ich 2015 dann verlassen habe, gibt's auch nicht mehr und habe es auch nicht wiederbelebt. So an persönlichen Highlights gab es jede Menge. Also ich bin froh, dass der Verband, den ich 2017 gegründet habe, mittlerweile, ich würde nicht sagen kopiert, aber dass sich viele andere europäische Länder dem Beispiel angenommen haben und jetzt ähnliche Netzwerke gegründet haben. Wir haben jetzt 10 Verbände in Deutschland, die Menschen, die Musiktechnologie im weitesten Sinne machen, unter einem Dach versammeln und haben letztes Jahr im Januar den Europa-Dachverband gegründet. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die Richtung, in die ich das von Anfang an treiben wollte. Und jetzt bilden sich immer mehr ähnliche Netzwerke auf der ganzen Welt, was auch total befriedigend ist und vor allem auch total interessant ist zu sehen, wo auf der Welt überall Menschen sitzen, die sich mit dem Thema Technologie für Musik beschäftigen. Egal ob es Nigeria, Indien, Chile, Japan, egal wo ist. Es gibt überall tatsächlich so Hidden Champions oder so versteckte Überraschungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das ist auf jeden Fall ein Highlight, dass sich diese Idee der Vernetzung von Leuten, die Technologie für Musik nutzen, dass sich die weiter verbreitet hat. Ich glaube, das würde ich sagen, ist eins der größten Highlights. Und dann habe ich auf so einer, ich würde eher sagen, auf so einer sozialen Ebene, die ich mit dem, was ich eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht habe, erreicht habe, ist, dass ich mit dem Verein Handiclap hier in Berlin eine Plattform gegründet habe, die Pink Music heißt. Und das Ziel davon ist es, mehr Menschen oder mehr Musikerinnen und Bands mit Behinderungen auf die Bühnen dieser Welt zu bringen. Und die Plattform haben wir vor 2 Jahren gegründet und haben mittlerweile über 150 Musiker und Musikerinnen aus ganz Deutschland, aus allen Genres da drauf. Und das ist auch ein sehr schöner Erfolg, mit dem ich am Anfang gar nicht so gerechnet hatte, dass es so gut angenommen wird.
Cool. Magst du das vielleicht noch mal kurz ausführen? Das finde ich sehr interessant. Was ist da oder was ist so da die Aufgabe oder was macht ihr da ein bisschen genauer?
Ja, kann ich das sagen? Also es ist so, dass ich mit Handiclap angefangen habe, während der Pandemie zusammenzuarbeiten. Wir haben damals eine Art Hackathon online gemacht und wollten rausfinden, welche Probleme Menschen mit Behinderungen generell haben, um auf Konzerte zu gehen. Und haben aus dem Fragebogen, den Ergebnissen, dann einen Hackathon gemacht mit 4 Prototyp-Projekten. Und daraus ist eigentlich so die Initialzündung entstanden, mit den Leuten weiter was zu machen. Und Handiclap gibt schon seit 10 Jahren. Die veranstalten immer wieder Konzerte mit einer Band, wo Menschen mit Behinderung drin sind und einer, wie die es nennen, die normal verrückte Band, um eben diese tatsächliche Inklusion zu leben und zu sagen, wir machen Konzerte, wo alle da sind und auch alle miteinander feiern. Und daraus ist dann die Idee entstanden oder beziehungsweise haben wir uns die Frage gestellt, warum finden denn diese Art von MusikerInnen so wenig statt auf Festivals und auf Konzerten, obwohl da ja auch sehr, sehr talentierte Menschen dabei sind. Und es gibt auch in der Geschichte der Musik jede Menge hochkarätige Menschen, die eine Behinderung hatten. Aber die kriegen diese Sichtbarkeit nicht. Und es ist total schön, dass die Live-Musikbranche sich Mühe gibt, mehr ausgewogene, diverse Lineups zu machen, wenn es um Gender geht, also um Menschen, die nicht nur männlich gelesen werden, sondern eben auch andere Genders dann eben sichtbar haben auf dem Lineup, aber Menschen oder Musikerinnen mit Behinderung eben nicht. Und dann haben wir angefangen zu fragen bei Promotern, Veranstaltern, Bookern. Und die Aussage war immer die gleiche, wir wissen nicht, wo wir diese Leute finden. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das das Problem ist, dann nutzen wir das Netzwerk und die Möglichkeiten der digitalen Zeit, um das zu ändern. Und haben dann glücklicherweise eine Förderung bekommen, mit der wir diese Plattform aufbauen konnten und haben über die letzten Jahre dann eben diese Plattform geschaffen. Dabei sind wir jetzt keine Booker oder so, sondern das Einzige, was wir machen, ist, wir bieten diesen MusikerInnen eine Möglichkeit, sich selbst darzustellen und eine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Und das ist, wird immer erfolgreicher. Also es sind, gibt 90% der Menschen, die da drauf sind, kommen zurück und sagen, hey, danke, seitdem es diese Plattform gibt, bekommen wir mehr Bookings. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal ein großer Erfolg. Und das führt bis dazu hin, dass wir das Ganze jetzt internationalisieren, weil wir eben auch Anfragen aus anderen Ländern bekommen. Und wir glauben, dass es ja jetzt nicht nur so eine rein deutsche Geschichte sein darf, sondern dass es sich eben auch weiter verbreiten kann. Allerdings ist das natürlich auch immer mit Ressourcen verbunden, die wir nicht unbedingt haben. Dafür sind wir aber gerade dabei, eben die Message zu streuen und zu gucken, wen wir da als Unterstützer oder Unterstützerin oder auch als Unternehmen, das uns unterstützen möchte, dazu bekommen können, um das eben weiter aufzublasen und da eben noch mehr Leute auf die Plattform zu bringen.
Cool. An dieser Stelle, hier hören viele Leute zu, wenn ihr euch berufen fühlt, meldet euch gerne bei mir, bei uns, bei Matthias, wie auch immer, völlig spannend. Ich muss gestehen, ich höre jetzt auch das erste Mal davon, von dem her so dieses Thema Sichtbarkeit, da kann man sicherlich noch gemeinsam dran arbeiten. Sehr cool. Ansonsten.
Also ich sag's ja mal kurz, bevor, weil mir schon Leute zuhören, die Website ist Pink Music mit Pink mit C, Music mit also englisch gelesen pinkmusic.net und da könnt ihr alles erfahren, könnt uns kontaktieren und ihr könnt vor allem über unser nächstes und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann plug ich
ja,
das auch noch.
Klar.
Und wir machen gerade ein Projekt, das geht 5 Jahre lang, das heißt Starklusion. Da geht es darum, dass Menschen aus der Musikindustrie und bekannte Bands in eine Partnerschaft treten mit diesen Bands und Musikerinnen, die auf der Plattform sind. Die Partnerschaft bedeutet quasi, dass man sich zweimal mit diesen Bands oder Musikerinnen austauscht, also mit einem Partner quasi oder einer Partnerin. Und wenn man aus der Musikindustrie kommt, ist es Ziel, diesen Menschen auf der Plattform zu helfen, sich zu professionalisieren, denen Tipps zu geben. Das kann anfangen mit, wie starte ich einen Instagram-Kanal, der vielleicht erfolgreich wird, bis hin zu, wie vertreibe ich meine Musik über Marketing, dies, das, jenes. Also alles, was quasi relevant ist heutzutage, um Musik in die Welt zu bringen. Oder eben auch bekannte Bands, die Bock haben, sich mal mit einer anderen Band auszutauschen. Da haben wir jetzt vom Richie von den Toten Hosen dabei, von einem Tanzorchester Ehrenfeld. Wir haben von Bab Leute dabei, die Spider-Murphy-Gang. Also es sind schon Leute dabei, die Bock haben da drauf. Und wir suchen natürlich immer noch weiter nach Musikerinnen, die Bock haben, sich da mit einzubringen.
Das behalten wir auf dem Zettel. Das verlinke ich auch. Das behalten wir im Blick, würde ich sagen. Ansonsten habe ich gesehen, du bist auch viel unterwegs, treibst dich auf Konferenzen und Messen rum. Und da ist mir eins aufgefallen, das wollte ich dich eigentlich so direkt mal fragen. Ich darf ja hier mal alles auch persönliche fragen, beziehsweise was mich persönlich interessiert. Es gab ja jetzt die South by Southwest Edition in London. Ich glaube Premiere, ich glaube dann dieses Jahr die Premiere. Du warst da. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie du das einschätzt. Hat sich das für dich gelohnt?
Also Disclaimer, das ist ein total subjektives Feedback, das ich hier gebe. Aber ich habe es als keine Veranstaltung empfunden, auf die ich nochmal unbedingt gehen muss, weil es ist, aber ich gehe auch schon seit 2018 nicht mehr nach Austin, weil es zu groß ist. Und ich diese Firma, also es ist mit Sicherheit interessant für technologieverliebte Menschen, die Bock haben, sich dort auszutauschen. Aber erstens mal ist es viel zu groß. Zweitens mal habe ich auf der ganzen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich habe kaum Leute getroffen, die quasi in meinem Themenfeld, also Musik oder Musiktechnologie, unterwegs sind. Ich habe von Biowissenschaftlern über Neurowissenschaft, über Medizintechnik, alles Mögliche getroffen, aber nicht die Menschen, die für mich relevant sind, weil es einfach zu groß war. Dann war es noch dazu, dass es in London stattgefunden hat und die Schlangen, wie überall auch in Austin, wieder um den ganzen Block ging. Problem in London ist aber, dass es regnet, keiner hat einen Regenschirm dabei, alle werden nass und dann kommt keiner rein. Also es war alles in allem nicht gut organisiert, es war sehr, sehr teuer. Wir haben eine eigene Session gemacht im Home. Das ist das Zuhause von dem Music Tech Verband in UK und haben dort quasi kostenlose Veranstaltungen für alle gemacht, die sich für die Themen interessieren, in denen wir unterwegs sind. Ich würde nächstes Jahr vermutlich aus reinem Interesse, wenn es die Möglichkeit gibt, wieder hingehen, aber nicht mit einer Agenda. Und ich glaube, es gibt bessere Veranstaltungen, wo man zielgerichteter mit weniger Geld und weniger Ressourcen mehr erreichen kann.
Ja, okay. Finde ich eine gute Einschätzung. Jetzt hast du gerade erzählt, es tut sich halt was, gibt immer mehr Verbände, Lobbyarbeit. Was mich dann auch in dem Zuge mal interessieren würde, wo siehst du denn so ja global so Hotspots für Music Tech? Kann man das so sagen? Ist das total verstreut oder gibt es so Länder, besondere Länder, wo man sagt, boah, da tut sich gerade total viel?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich immer so phasenweise, ja. Oder auch, es hängt mit vielen verschiedenen Sachen zusammen. Also ich glaube, jetzt gerade momentan ist tatsächlich UK ziemlich gut aufgestellt, weil dort sehr viel passiert, weil dort, also ich merke es jetzt gerade bei meiner Konferenz, die ich zusammenbaue oder die ich zusammen kuratiere, dass sehr viele Leute für die Themen, die für mich oder für uns relevant sind, aus England kommen. Amerika wird auch immer größer oder wurde bis jetzt immer größer, muss man sehen, wie sich es da drüben weiterentwickelt, aber dort ist halt in erster Linie immer noch das Geld, wo wir in Europa tatsächlich immer noch weniger Fonds oder Geld zur Verfügung haben und generell dieses ganze Mindset oder das Denken von uns Europäern ein bisschen anders ist wie in Amerika. Aber ich würde schon sagen, dass UK und die Westküste in Amerika die hauptsächlichen Treiber für Innovationen sind, abgesehen von Berlin natürlich.
Okay. Du hast im letzten Interview gesagt, auch so mit ausschlaggebend, so oder einer der Gründe, den Bundesverband für Musiktechnologie zu gründen, war die Förderstrukturen, die Investorenstrukturen zu verändern. Das war so, das stand auch am Eingang als Zitat vom Podcast, dass du im Grunde genommen so gesagt hast, so, naja, für Kunstförderung ist es eigentlich zu technologisch oder sagen zumindest die Investoren und Investorinnen, aber für Tech ist es dann auch wieder zu arty und zu künstlerisch. So, hat sich denn da was getan? Ist es besser geworden oder ist es immer noch ein harter Kampf?
Es sind immer noch verdammt dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Es gibt mittlerweile ein besseres Verständnis. Also man muss erstmal vorne wegschicken, dass wir in Deutschland sehr, sehr privilegiert sind, dass wir die Möglichkeit haben, öffentliche Fördergelder zu bekommen, überhaupt für Kunst, Musik oder irgendwas in der Richtung. Aber wenn wir davon jetzt mal ausgehen, dass das gegeben ist, dann ist es schon so, dass sich was verändert hat in den letzten 4 Jahren. Es sind immer noch dicke Bretter. Es ist nicht so, dass sich jetzt wahnsinnig viele Fördermodelle aufgetan haben, wo man sagen kann, als Startup, da gibt's Möglichkeiten, sich eine Initialförderung zu holen. Aber die ganzen Fördermittelgeber sind aufgeschlossener geworden und haben Programme ausgearbeitet oder arbeiten an Programmen, die an der Schnittstelle eben funktionieren. Egal, ob das Professionalisierung von MusikerInnen ist im Digitalbereich oder von Venues, die sich hier digital und technologisch ausstatten wollen. Und am Ende des Tages ist es ja immer noch so, dass man als Gründer oder Gründerin jetzt nicht unbedingt erwarten kann, dass der Staat einem da irgendwie unter die Arme greift von Anfang an, sondern man muss schon auch gucken, dass man alleine die Sachen auf die Straße bekommt. Und da ist dann doch einiges passiert, dass es jetzt weitaus mehr VC-Funds, Angel-Investoren und Menschen gibt, die sich an dieser Schnittstelle von Technologie und Musik einfinden oder die sich darum bemühen, in dem Bereich einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil eben viel passiert. Das heißt, ja. Ich würde schon sagen, es hat sich verbessert, aber es ist noch viel zu tun.
Okay. Ja, interessant. Wir werden es mal weiter im Auge behalten. So als nächsten Themenblock oder als Überleitung, beziehungsweise du hast es ja gerade schon gesagt oder wir haben es eingangs gesagt, Music Frontiers. Du hast wieder mal eine Konferenz kuratiert und entwickelt am 4. 5. September in Berlin. Was war für dich so der Auslöser, das, das nochmal zu planen?
Ja, also zwei Auslöser. Zum einen war es schon immer ein Ziel von mir, so eine Konferenz auf die Beine zu stellen. Mit dem einen Hintergedanken, dass, also wie du schon vorher erwähnt hast, ich bin ziemlich viel auf solchen Musikkonferenzen unterwegs. Und was mich dabei stört, ist, dass dort relativ viel darüber sich beschwert wird und lamentiert wird, wie intransparent die Musikbranche ist, wie unfair die Bezahlung für Künstlerinnen ist und so weiter und so fort. Das ist viel, viel, viel Beschwerde, viel Complaining die ganze Zeit. Und das stört mich extrem, weil ich mir dann denke, so, dann geht doch einfach woanders hin zum Arbeiten, wenn die Branche euch nicht taugt. So, ne? Und vor allem fehlen mir die Leute dort, die dann die Ideen und die Innovationen mit auf die Bühne bringen und auch darüber reden, was möglich ist. So, und Music Frontiers ist genau dieser Ansatz. Es gibt auf also die ganze Konferenz ist so organisiert, dass eben alle Menschen, die dort irgendwo auf der Bühne sprechen, irgendeine Idee von der Zukunft haben, eine Vision mitbringen oder sogar selber an der Lösung arbeiten oder eine Lösung ausgearbeitet haben, wie sich die Zukunft für das große Musikökosystem weiterentwickeln kann an verschiedenen Schnittstellen oder an verschiedenen Teilbereichen und wie Herausforderungen, die es momentan gibt, vielleicht gelöst werden können. Einiges davon sind mit Sicherheit Moonshots, die nicht so leicht realisierbar sind, aber ich finde es wichtig, auch darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass es eben in der heutigen Zeit unglaublich relevant ist, dass man mehr in Ökosystemen denkt, wo nicht nur die Musikindustrie in ihrer eigenen Suppe schwimmt, sondern wo eben andere Leute, die ein gewisses Wissen mitbringen, das in dieser Bubble der Branche gar nicht existiert, eben mit in die Unterhaltung bringen. Deswegen sind bei mir ganz viele Wissenschaftler und Forschende, die eben in der Arbeit, die sie tun, ganz unabhängig und objektiv forschen und damit Lösungsansätzen um die Ecke kommen. Ich bringe Künstler und Künstlerinnen mit auf die Bühne, um eben nicht nur immer über Künstlerinnen zu sprechen, sondern auch mit denen zu sprechen. Das sind natürlich dann alles auch ein bisschen progressivere Künstlerinnen, aber die sich dann auch nicht zu schade sind, einen Mund aufzumachen. Und natürlich Technologieunternehmen, die ansonsten auch leider immer noch auf vielen Konferenzen schräg beäugt werden als die Feinde, die das bisherige Geschäftsmodell der Branche kaputt machen. Und das ist die eine Idee. Die andere Idee, oder der eine Grund oder der andere war, dass ich die Music Tech Meetups hier in Berlin 2018 angefangen habe mit 30, 40 Leuten. Mittlerweile sind wir eine Community von 2.500 Leuten. Auf jedem Meetup sind 120 Leute. Und da waren es immer, oder da ist es so, dass es immer drei Speaker gibt, die inspirierende Präsentationen halten, ohne was verkaufen zu wollen, dann danach Networking. Und das wollte ich gerne hochskalieren. Und dann gab es letztes Jahr die Möglichkeit, oder letztes Jahr hat der Senat von Berlin mir dann die Möglichkeit gegeben, eine erste Konferenz zu machen und die Initiative Musik hat mich auch unterstützt und darauf aufbauend, weil es super erfolgreich lief letztes Jahr, geht es jetzt dieses Jahr weiter und hoffentlich dann immer weiter und immer weiter. Ja.
Wir tauchen gleich so ein bisschen in die Themen ein, vorneweg, so ein bisschen provokant gefragt, wie viel Raum in diesen Themen nimmt KI ein?
Tatsächlich muss ich gestehen, dass es dieses Jahr bei der Konferenz eine Bühne geben wird, auf der an beiden Tagen nichts anderes diskutiert wird als KI. Das liegt aber zum einen daran, dass es ein super relevantes Thema ist. Klar. Und ich die Schnauze voll habe, immer über diese Diskussion von Generative AI und Rechte, dies, das, jenes zu reden, sondern eben die möglichst große und gesamte Bandbreite von den Möglichkeiten von KI diskutieren möchte, ohne dabei aber die kritische Hinterfragung runterfallen zu lassen, sondern es wird dort auch kritische Diskussionen dazu geben natürlich. Und der andere Punkt ist, dass ich einen Förderantrag gestellt habe und in dem Förderantrag drin stand, dass ich dieses Thema KI ganz intensiv beleuchte. Und klar, es ist nervt langsam, dass es überall Thema ist, aber auf der anderen Seite, es wird so einen großen Impact haben auf die Branche, das können sich viele jetzt noch gar nicht vorstellen. Und ich glaube, es ist gut, eine Bühne zu bieten und eine Plattform zu bieten für diejenigen, die sich tatsächlich interessieren und damit auseinandersetzen wollen und nicht nur Social Media und Medien konsumieren wollen und dann ihre Meinung sich daraus nur bilden.
Total. Genau, vielleicht können wir mal so zwei, drei Themen rauspicken, die ich so festgestellt habe in Panels, bei denen es sind ja auch da Startups, die sich präsentieren dürfen und vielleicht mal so auch deine Sicht, die du dann hast, diskutieren oder austauschen. Ne? Das erste war zum Beispiel, dass ich gesehen habe, ein Themenblock war so ein bisschen dieses Label 3.0. Ne? Also wie kann KI oder wie wird KI A&R, Marketing und auch Strategie verändern? Ne? Also inwieweit, also das finde ich besonders spannend, gerade bei der beim A&R-Prozess. Ich glaube, es gibt auch da ein Tool, das sich vorstellt, das so ein bisschen, also jetzt vereinfacht oder plakativ vereinfacht, so 24/7 A&R-Scouting anbietet. Wie ist so deine Sicht auf die Dinge? Also gerade so aus Label-Sicht, ich bin ja Label.
Ja. Ich nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, aber vielleicht kannst du mir da was zu sagen. Also ich kann dir sagen, dass es da draußen, also die Labelarbeit an sich hat sich ja in den letzten Jahrzehnten sowieso generell grundsätzlich verändert, weil eben Bereiche dazugekommen sind, die es früher nicht gab und andere wiederum weggefallen sind, die es gab. Und deswegen ist, ich würde sagen, die Labelarbeit ja sowieso im ständigen Wandel und Umbruch.
Absolut.
Jetzt durch so eine Technologie wie KI, die eben an vielen verschiedenen Stellen eingesetzt werden kann, muss man jetzt eben überlegen, wie möchte man diese Technologie sehen oder wie möchte man sie nutzen? Jetzt, weil du den A&R-Prozess angesprochen hast. Ich habe dann mit vielen verschiedenen Leuten drüber geredet, weil das natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema auch ist, weil die gute alte Art und Weise, irgendwie durch die Clubs zu ziehen, sich Bands anzuhören und dann eine zu picken, die man dann groß macht, das ist natürlich immer noch dieses tolle Bild, das man malt von dem A&R. Also ich wollte, als ich studiert habe, A&R-Manager später werden, weil ich gedacht habe, so, ich habe einen wahnsinnig tollen Musikgeschmack und ich weiß genau, was da draußen los ist und will das unbedingt groß machen. Hat dann alles aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und ich glaube aber immer noch, dass es diese Menschen gibt da draußen, die dieses komplette Verständnis haben und die zum richtigen Zeitpunkt eben auch, wenn sie eine Band sehen, dann wissen, dass man mit der Band arbeiten kann und dass die erfolgsversprechend ist. Also das will ich gar nicht absprechen. Ich glaube, dass die menschliche Komponente da extrem wichtig ist. Jetzt gibt's da draußen diese KI-Tools, die tatsächlich sagen, wir machen dein Leben leichter, weil wir haben eben die Möglichkeit, durch eine Technologie ganz andere Parameter und Datenmengen zu verarbeiten, um eben dann direkt rausfiltern zu können, ob dieser Künstler oder diese Künstlerin erfolgreich sein könnte oder ob die überhaupt stabil genug ist oder ob die überhaupt den Lebensweg, den sie bisher gegangen sind. So, ich glaube, dass diese Tools eine wahnsinnig gute Unterstützung sein können. Auch deswegen, weil ich habe mit A&Rs gesprochen und da sind Leute dabei. Ich weiß nicht, ob du wirst das wahrscheinlich nicht so machen, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die haben 3 verschiedene Handys und auf jedem Handy ist ein anderer TikTok-Algorithmus trainiert. Der eine ist für die Hip-Hop-Deutsch-Acts, der andere ist für die Techno. Ne? Und dann haben die den nur danach trainiert und gucken quasi, was funktioniert gerade auf TikTok. Und dann denke ich mir so, okay, du sitzt vor 3 Telefonen, scrollst die ganze Zeit rauf und runter, um rauszupicken, wer quasi, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist total absurd und auch vor allem ist es total schnelllebig und du bist immer gebunden an diese Trends, die auf diesen Plattformen stattfinden. Da finde ich, ist so ein KI-A&R-Tool mit Sicherheit viel nachhaltiger, weil man eben dadurch eine ganz objektive Meinung, die vielleicht auch aus historischen Daten nähert und vielleicht auch Prognosen in die Zukunft machen kann, nutzen kann, um seine eigene Arbeit vielleicht leichter zu machen oder eben auch effektiver zu machen. Deswegen glaube ich, gibt's da draußen Tools, die A&R-Menschen helfen werden, besser zu sein oder noch effektiver zu arbeiten. Das ist die eine Geschichte. Und dann gibt's diese ganzen anderen Themenbereiche, egal ob das jetzt, wenn man Marketing zum Beispiel nimmt, da ist natürlich jeder da draußen, versucht sich ständig zu informieren und vorne dran zu sein und versucht rauszufinden, was kann ich für ein Tool nutzen, das mir den Vorsprung zur Konkurrenz gibt. Jetzt gibt's da draußen Leute jetzt schon, die, und davon, also ich habe es vom Jahr gesagt, das passieren wird und jetzt, also ich glaube, mal damit anzufangen, Social Media, glaube ich, ist tot, so wie es wir kannten und ich glaube auch nicht, dass es in 2 Jahren das noch geben wird. Und der Hintergrund ist der, dass es gibt Studien oder bewiesene Studien, dass 60% der Interaktionen, die auf Social Media stattfinden, nur noch Bots sind. Das heißt, wir machen ewig krasse Produktionen für Social Media Content Sachen, die werden dann aber nur noch von Bots gesehen und geliked und kommentiert, was mir als Brand überhaupt gar nichts hilft und deswegen sehen wir auch die halbleeren Hallen, wenn irgendwelche Influencer versuchen, irgendwie Konzerte auf einmal zu spielen, weil eben das, was dort auf Social Media stattfindet, nicht echt ist. Es gibt Marketing-Leute, die sagen, hey, wir bauen uns so eine AI oder KI-Agents, die im Screenen quasi die komplett erfolgreichen viralen Kampagnen der Konkurrenz bauen uns dann quasi eine Agentic AI, also quasi eine AI, die wiederum andere AIs kontrolliert und dirigiert und sagen, pass auf, das sind die viralen Kampagnen, bau uns die nach, lad die hoch, wenn die in 24 Stunden nicht viral gehen, mach eine neue und so lange, bis eine viral geht. Wenn wir uns überlegen, dass jetzt alle da draußen, die Musikmarketing machen, genau dieses System verfolgen, dann haben wir da draußen nur noch Bots und AI-Agenten, die sich gegenseitig competen und es ist absolut nichts mehr, es existiert kein Wert mehr dafür. Und das sehe ich gerade als große Gefahr von diesem ganzen KI-Hype, dass sich die Menschen da draußen und vor allem die Agenturen, denen es nur um die Budgets geht, und die dann natürlich zu ihren Kunden gehen und sagen, guck mal, ich habe 5 Millionen Views, aber von den 5 Millionen Views sind halt 3,8 Millionen Bots, das dann auch gar nicht, das dann gar nicht sich in Verkaufszahlen widerspiegelt, dass das ein Problem wird in der Zukunft und dass man da, glaube ich, KI nutzen kann, wenn man es schlau anstellt, aber wenn man da in der breiten Masse mitschwimmt, dann vermutlich nicht unbedingt erfolgreich sein wird. Das heißt, die ganze Labelarbeit ist weiterhin an Menschen gebunden, die schlau sind, sich informieren und die eben nicht sagen, so, ich mach's wie immer, weil die werden mit Sicherheit keinen Job mehr haben in 3 Jahren.
Muss ich natürlich nachhaken. Also ich teile deine Meinung auch. Wenn du die Headline formulierst, Social Media ist tot bald, da muss ich natürlich nachfragen, was glaubst du denn aus deiner Sicht mit deiner Erfahrung, was kommt denn danach?
Ja, das ist die große Frage, die sich alle stellen. Ja. Wenn ich da die Antwort drauf hätte, dann würde ich wahrscheinlich an der Lösung arbeiten. Ich habe keine Antwort darauf. Ich bin, also ohne jetzt so Nostalgiker zu werden, aber ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt habe, aber ich glaube seit Jahren dran, ich glaube, dass wir als Generation, die wir sind, den limitierenden Faktor wieder haben wollen in der Zukunft, weil wir kannten das mal und es hat uns das Leben so viel vereinfacht. Mit irgendwie 5 Alben pro Woche, die rauskamen, war das ein ganz anderer Schnack wie 100.000 Songs pro Tag. Das heißt, wir werden diese Limitierung wieder haben wollen in irgendeiner Art und Weise, ob es dafür ein Medium geben wird oder ob es die Blogs wiederkommen oder ob es die Kassette wieder als Medium nehmen oder vielleicht gibt es eine neue Art von Kassette. Ich glaube, dass es wieder in die Richtung geht. Mhm. Es gibt ja auch schon jetzt in Japan und in Asien verschiedene neue, Musikcontainer, wenn man so will, also so Hardware-Devices, ja, die Musik in einer anderen Art und Weise stattfinden lassen können. Und ich glaube, dass es in die Richtung geht. Das ist natürlich jetzt aber auch mit einer sehr, also ich bin 43 Jahre alt, mit dieser Art von Brille gesprochen. Wenn man mit jungen Leuten spricht, ist es wahrscheinlich was anderes. Aber nur um bei dem Thema nochmal einen draufzusetzen. Ein Freund von mir, der war eingeladen bei einer Schule zum Future Day. Und da sollte er auch von seiner Arbeit erzählen. Der ist Musikproduzent und hier in Berlin und DJ, elektronische Musik, und saß dann da vor diesen 13- bis 17-Jährigen, 30 Kinder, und hat die gefragt, so, hey, wie konsumiert ihr eigentlich Musik und wo findet ihr Musik? Ihr könnt ja gar nicht in Clubs gehen. Und hat erwartet, dass alle TikTok sagen. So, jetzt waren aber von diesen 13- bis 17-Jährigen, die Generation Alpha, wie man sie nennt, waren nur 4 Leute auf TikTok. Aber alle waren auf Roblox. Und Roblox ist für die das Ding. Und das Argument von denen war auch, dass sie sagen, wir haben die Schnauze so voll von diesen Selbstdarstellern, von diesen Influencern, von diesen Leuten, die sich die ganze Zeit in den Vordergrund stellen. Auf Roblox bauen wir unsere eigenen Welten, wir können reinlassen, wen wir wollen, jeder ist ein Avatar, ganz egal wie alt, welches Geschlecht, whatever, wie er aussieht. Und solange die Person sich benimmt, kann die mit uns abhängen da drin und wir können Musik da drin austauschen, wir können da drin sonstige Erlebnisse haben und wir sind weiterhin in der Kontrolle darüber, was da drauf passiert. Jetzt ist das mit Sicherheit nicht die goldene Lösung, zu sagen, Roblox ist gut, weil die Kinder, die sich dann dort die Musik austauschen, kaufen die sich ja als Assets. Das heißt, die geben ihr Taschengeld davon aus, um quasi sich einen Taylor Swift Song zu kaufen, den sie dann dort abspielen können. Was für die Musikindustrie natürlich total toll ist, aber was für die Kinder und für die Art und Weise, ne, wie man mit Geld umgeht und so, nicht unbedingt der beste Weg ist, abgesehen von irgendwelchen dunkleren Gestalten, die sich auf diesen Plattformen zusammenfinden. Aber ich glaube, dass dieses Mindset von dieser Generation Alpha, die keinen Bock mehr auf diese Gen Z hat, Hoffnung gibt für die Zukunft. Und ich glaube aber auch, dass die Musikbranche sich da ganz krass drauf einstellen muss, was das für Leute sind, diese Kinder, die da jetzt aufwachsen. Weil wenn man das mal zu Ende spinnt, dann sind die Kinder auf Roblox und hängen dort aus, fühlen sich dort super safe, können dort ihre Sachen machen. Das ist für die Live-Musikbranche ein Riesenproblem, weil die müssen die gleichen Safe Spaces schaffen können in der echten Welt, damit diese Kids von ihrem Computer weggehen und tatsächlich auch in der echten Welt sich austauschen. Mhm. Und also findet ein riesiger Shift statt, ganz ohne KI und irgendwelchen Quatsch, sondern tatsächlich dieses reine Verhalten von uns Menschen und von der nächsten Generation, was Musikkonsum und Musikentdecken angeht.
Ja, das ist total spannend. Also teilweise stelle ich das auch so im Familien- und Freundeskreis genau so fest, jetzt nicht so tief mit diesem Roblox-Ding, da sind sie jetzt noch nicht so unterwegs, aber eben das, was du sagst, das eigentlich feststellen, so dieses ganze TikTok, das nervt die, und sie selber sind sich auch dessen bewusst, dass das ja eher etwas ist, was die stark ablenkt, um es mal vorsichtig zu formulieren, ne? Genau,
richtig. Absolut.
Okay. Total spannende Ansicht. Also ich zum Teil, also was ich auch so mitkriege, ist, dass auch wirklich so Teenager wieder CDs kaufen. Habe ich jetzt auch noch mal so an mehreren Stellen mitgekriegt, die dann sagen so, Papa, Mama, darf ich mir die CD kaufen in so Läden? Und dann so, und die so, was willst du?
Aber es hat vielleicht auch den Hintergedanken, also ich habe das gehört, in Japan ist es ja so, dass CD-Verkäufe immer noch krass nach oben gehen. Und ich habe gehört, einer der Gründe dafür ist, dass die Autogramme, die sie sich von ihren Stars geben lassen, dafür brauchst du eine Fläche. Du kannst ja kein Spotify-Ding, ne? Das brauchst du irgendwas. Und deswegen, ja, ich glaube, dieses physische Medium, und ich meine, ich weiß nicht, ob wir es damals schon hatten, aber das ist auch sowas, was ich schon seit Ewigkeiten sage, wenn ich damals zu meinen Freundinnen nach Hause gegangen bin, der erste Weg ging zum CD-Regal, um zu gucken, was hört überhaupt für Musik. Ja. Das kann ich heute nicht machen. Ja. Ich muss erst mit meinem Handy rumstöbern und gucken, was hat sie für Playlists. Ja. Und diese Art von Connection, die man damals aufbauen konnte, die fehlt. Und deswegen glaube ich, dass ein physisches Medium irgendwann wieder kommen wird. Frage ist nur, was es wird und in welcher Art und Weise sich es dann darstellt.
Ja, guter Punkt. Und Connection aufbauen ist ein ganz guter Übergang, weil es geht ja auch eben so ein bisschen darum, wir sprechen über die Themen, auch die bei dir oder euch auf der Konferenz stattfinden, geht es auch viel so um Hilfestellung. So, eine Sache, die ich jetzt auch nochmal ganz interessant war, es geht um so die KI-Assistenten, sage ich mal. Viele versprechen viele Dinge, da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ist es das, gibt es zum Beispiel so KI, wenn ich es richtig verstanden habe, so soll dir die Gigs buchen und dich organisieren. So ein bisschen so Growth on Autopilot, ist aber, glaube ich, schwierig zu
machen. Das ist auf jeden Fall, also erstens mal ist gerade der Teil der Musikbranche immer noch ein People's Business. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, davon sind wir noch ein bisschen fern. Aber das Tool, das du ansprichst, ich kann mir denken, welches es ist, das finde ich tatsächlich ein sehr smartes Tool. Und bei dem Tool geht es eher darum, dass du als Künstler oder Künstlerin, sagen wir mal, du bist eine junge Soul-Sängerin und du möchtest irgendwie gucken, wo du Gigs spielen kannst und du machst vielleicht eine 300er Capacity-Läden maximal voll, aber du hast keine Connections zu Bookern und Promotern, so dann ist das bei diesem Tool so, dass du eingeben kannst, zum Beispiel ich klinge wie, keine Ahnung, dann nimmst du dir irgendeinen Artist, der so ähnlich klingt wie du und dann zeigt dir, weil die haben quasi das komplette Internet gescrapt mit allen Artists und allen Genres dieser Welt, wann diese Artists in welcher Venue gespielt haben. Und dann zeigt dir quasi diese Plattform, wo in welcher Venue der Artist, der so ähnlich klingt und so ähnlich erfolgreich ist wie du, gespielt hat in den letzten 5 Jahren. Und dann kannst du von all diesen Venues dir die rauspicken, die du für dich relevant findest. Und die haben zeitgleich auch noch, wenn du diese Premium-Nummer kaufst, kriegst du noch den Kontakt von dem Menschen, der fürs Booking in dem Laden zuständig ist. Das heißt, ich finde, das ist ein wahnsinniger Schritt für unabhängige Künstlerin, sich selbst eine Tour zusammenzustellen. Natürlich muss man den Effort machen, die Leute alle anzuschreiben und so weiter und so fort. Aber das macht es, dieses Tool. Das hilft dir quasi zu filtern, was für dich relevant ist und was nicht. Und dir gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, die Leute in Kontakt zu geben. Natürlich werden jetzt irgendwelche findigen Leute nochmal eine KI oben draufsetzen, die dann automatisierte E-Mails in dem Ton, den die jeweilige Venue möchte, hinschickt und dann einzelt und bla bla bla. Also diese ganze automatisierte Welt, in der wir in ein paar Jahren sind, ist natürlich eine total absurde Vorstellung. Aber im ersten Schritt ist der Gedanke gut. Und diese Leute haben tatsächlich auch das Ganze nochmal für Radio-Plugin gemacht und haben gesagt, so, wir haben alle Radio-Plugger auf der Welt gescrapt vom Internet und bieten das Gleiche nochmal an, falls du deinen Song im Radio haben möchtest. Und dadurch, klar, wenn es jeder macht, wird es natürlich auch wieder absurd, aber...
Ja, vor allem, wenn auf der Booking-Seite, auf der Club-Seite dann auch die KI sitzt, die nur noch alle miteinander kommunizieren, am Ende kriegt jeder seinen Ausdruck, sage ich mal, wann wer wohin kommt und was wie passiert. Okay, ein Thema damals wie heute nach wie vor so ein Riesending ist ja dieses Metadaten-Thema, ne? Also wo es dann auch viel darum geht, so sind die Metadaten korrekt, sind sie vollständig, eben weil man ja Musikrechte irgendwie entsprechend lizenzieren will, abrechnen will oder so. Geht's da voran?
Naja, also ich sag mal so, tatsächlich machen wir dort auch so einen Moonshot-Workshop, wo wir sagen, wir laden Leute ein, die sich an verschiedenen, sagen wir mal, Schnittstellen in dem Ökosystem bewegen. Also egal, ob das jemand von DDEX ist oder Publisher oder Leute, die sich mit Metadaten-Cleaning-Software beschäftigen. Und wir machen einen Workshop, so einen hinter verschlossenen Türen, um eben, also die Idee, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber die Idee ist quasi ein neues Format auf den Weg zu bringen, das es viel leichter macht für Musiker und Musikerinnen, ihre Werke einmal zu registrieren und dann dafür zu sorgen, dass die Metadaten immer sauber und in Ordnung sind. Das haben schon andere vorher probiert. Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Ich finde das aber unterstützenswert. Und das Problem ist, dass wir, ohne dann jetzt hier deine ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen hier zu verkraulen, aber die Musikindustrie an sich ist ein sehr ego-getriebenes Business. Und das ist egal, an welcher Stelle ich in diesem Ökosystem und der Hierarchie stehe. Jeder versucht immer für sich das Bestmögliche rauszuholen, auch weil es irgendwie Vogue ist oder weil es en vogue ist und weil es irgendwie in der Branche wichtig ist, irgendwie immer einen Schritt schneller zu sein als die anderen. Bei dem Thema, was Metadaten angeht, gibt's nur einen Weg, und zwar indem sich alle Verwertungsgesellschaften, alle Verlage, alle Leute einigen auf einen einzigen Standard und dann sagen, okay, und am besten auch noch auf eine einzige Datenbank, aus der die Daten jedes Mal gezogen werden, damit das stattfinden kann. Das wird so schnell nicht passieren. Es gibt mittlerweile wieder leider total viele fragmentierte Lösungen da draußen, wo jeder versucht irgendwie zu kämpfen und zu sagen, ich hab die beste Idee. Keine Ahnung. Und natürlich gibt es gewisse große Musikunternehmen, die da überhaupt kein Interesse dran haben, weil sie ja immer noch daran verdienen, wenn die Blackbox möglichst gefüllt ist, weil sie nach Marktanteilen dann am Ende ausgeschüttet wird und das ja in die Jahresplanung von großen Major-Unternehmen einfließt, dass man am Ende von dem Kuchen mehr bekommt, als einem eigentlich zusteht.
Blackbox ist aber ein ganz gutes Thema, weil ich dann natürlich auch viel so an diese GEMA-Datenbank auch mit dachte. Blackbox, ich habe mich nämlich jetzt extra nochmal kurz vor unserem Gespräch informiert. Ich hatte das erste Mal 2023 wahrgenommen, 2024 gab es das auch. Und auch dieses Jahr, da musste ich nämlich mal nachfragen, weil das gar nicht so groß auftauchte, zum Beispiel auf Wacken oder anderen Festivals stand eben so eine GEMA-Box auf den Bühnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so.
Ja.
Wo eben, ich glaube, auch durch KI unterstützt, also zumindest solltest, dass du deine Musikfolge nicht mehr ausfüllst, sondern dass die Box das quasi irgendwie wahrnimmt, was für Songs gespielt werden sollen, ungefähr 90% dann auch wirklich erkannt wurden. Und ich habe das selber auch bei einem Artist tatsächlich erlebt, im 2023, wo das tatsächlich auch gut geklappt hat. Wenn die Geräte funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Wenn nicht gerade jemand einen Stromstecker rauszieht.
Das ist richtig. Und eigentlich sollte das auch der Standard sein, dass jede Live-Venue das hat. Es gibt da so verschiedene Anbieter. Ich will da jetzt auch gar nicht so ganz tief in diese die GEMA, das ist ein Feld, in dem die GEMA sich gerade nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in der letzten Zeit. Da gibt's verschiedene Entscheidungen gefällt worden, die absolut gar keinen Sinn machen und die auch hier wieder, vermutlicherweise sehr karrierebedingt sind. Aber das ist eine andere Story. Am Ende des Tages, das, was du sagen möchtest oder was du sagst, ist total richtig. Auf diesen Bühnen dieser Welt sollten überall diese Recognition-Geräte stehen, die quasi die, also es spart ja auch den Musikern und Musikerinnen Zeit, die Setlist dann an die GEMA zu schicken. Und am Ende des Tages, also am Ende profitieren alle davon. Es profitiert das Festival davon, weil wenn die GEMA tatsächlich das, was sie eigentlich tun sollte, nach pro rata abrechnet, also sagt, okay, wir rechnen nur die Songs mit einem Festival ab, die auch gelaufen sind und dadurch quasi sich der Preis, den das Festival an die GEMA bezahlen muss, orientiert, dann gewinnen die Festivals dabei, weil dadurch kann rausgefiltert werden, welche Musik denn überhaupt gar nicht bei der GEMA gelistet ist, die dort gespielt wurde. Die muss natürlich dann auch nicht bezahlt werden. Zudem ist es momentan so, dass es absolut komplett willkürlich ist, wie viel Geld Festivals an die GEMA bezahlen. Es gibt dafür überhaupt gar keine Struktur und auch gar keine Transparenz. Da kann man zu Festivals gehen, die fast die gleichen Lineups haben und die gleichen Zuschauerzahlen, gleiche Fläche, gleicher Eintrittspreis und die zum Teil 70-80% in dem, was sie an die GEMA zahlen, variieren voneinander. Krass. Das heißt, da müsste auf jeden Fall mal jemand aufräumen und vielleicht ladst du mal jemand von der GEMA ein und fragst den, wie sich denn diese Struktur dort überhaupt darstellt. Und das andere ist eben diese Abrechnung, also für die Festivals sie gewinnen, die Bands gewinnen, weil sie ihre Setlist nicht vergessen können einzuschicken und dann die GEMA gewinnt, weil ihnen natürlich ganz klar präsentiert wird, an wen was ausgeschüttet werden muss. Also am Ende gewinnen alle durch diese Systeme. Da gibt es welche, die sind besser, welche, die sind schlechter und diese Systeme können vor allem dann auch nicht nur dafür genutzt werden, sondern die können genutzt werden für Livestreams online, für alle möglichen Dinge, wo Musik live stattfindet und die eigentlich gemeldet werden sollte.
Ja. Ja, das ist aber ein gutes Beispiel. Das finde ich auch sehr interessant, was du sagst, weil gefühlt für mich so, da geht es extrem voran. Bei anderen Dingen geht es nämlich gar nicht so voran. Das tatsächlich habe ich so in den letzten Wochen auch noch so an mehreren Stellen auch so festgestellt, eher so im Stillen, weil das, glaube ich, gar noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit so richtig mal besprochen wurde, eben die Tonträgerherstellung. Ich weiß nicht, ob du das festgestellt hast, wird ja jetzt nach EAN abgerechnet. Also wenn wir jetzt als Label sagen, wir brauchen ein paar Schallplatten und lassen die herstellen, dann musst du ja quasi die sozusagen lizenzieren und so eine Lizenzmeldung an die GEMA machen. Und da wurde halt umgestellt, alles sehr sieht sehr automatisch sozusagen aus, nach EAN. So, und das bedeutet, ich presse jetzt Album 1 von der Band XY und tippe den EAN ein. So. Und da stellte sich dann die Frage, das wird gerade heiß diskutiert, auch bei Labels, wie kommt denn der EAN zu den Werken? Also wie passiert die Zuordnung? Und das ist tatsächlich das, was ich auch relativ offiziell gehört habe, ist, dass die GEMA das nicht weiß. Also da könnte man ja mal bei Discogs nachgucken.
Ja, genau, aber das, also ich will, das soll jetzt hier kein GEMA-Bashing werden, aber
aber
die GEMA weiß ganz, ganz viel nicht. Also du wirst überrascht sein, was man denen für Fragen stellen kann, wo der eine es auf den anderen schiebt, der dann nie erreichbar ist. Und das ist echt verrückt. Also das da, ja, und dann, egal.
Naja,
also,
okay.
Das ist ein Thema, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber das ist auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Bedarf, mal andere Leute und so.
Genau, also muss jetzt kein GEMA-Bashing sein, aber das ist für mich so ein Paradebeispiel von diesen Metadaten, wo man sich dann tatsächlich fragt, so, ey, also die Metadaten, die gibt's ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass an so ein Album oder an so einen Song unfassbar viele Metadaten rankommen müssen, damit das irgendwie vernünftig alles abgerechnet und zuordnen werden kann. Mhm. Dass das dann halt immer so an diesen Schnittstellen oder dann eben auch in so Unternehmen hakt, das ist manchmal wirklich bitter. Auch und vor allen Dingen, weil man das ja schon seit Jahrzehnten macht.
Ja, das stimmt. Aber es gibt tatsächlich also eine ganze Reihe an Services mittlerweile da draußen, die sagen, schick uns deine Songs. Ja. Wir finden die Sachen, die du noch claimen kannst. Wir wollen kein Geld dafür, aber wenn wir Sachen für dich claimen, dann nehmen wir einen Prozentsatz. Okay. Und da gibt's tatsächlich, da kannst du zigtausende von Euros finden, die für dich. Weil die eben, das ist auch absurd, dass so ein Laden wie die GEMA nicht so fortschrittliche Technologien hat wie dann so kleine Startup-Buden, wo drei Leute arbeiten, aber die sich eben nur mit diesem Thema beschäftigen und dadurch eben eine ganz andere Möglichkeit haben, für dich Royalties zu finden, die dir zustehen. Da müsste schon viel passieren da draußen, damit das Ganze auch bei den Verwertungsgesellschaften ankommt, beziehungsweise bei diesen großen Verwertungsgesellschaften. Ja. Es gibt da schon kleinere in Spanien oder in Finnland, die da schon viel fortschrittlicher sind. Okay. Als
also, wir halten fest, kein GEMA-Bashing, aber wir behalten es mal im Blick. Es sind ja auch Themen, die diskutiert werden. So ein bisschen so einen Schritt weiter, so anknüpfend an dem, was du da gerade erzählt hast, auch nochmal, was ja auch sehr heiß diskutiert wird und das wirklich in der breiten Medienwelt und der breiten Öffentlichkeit, das habe ich auch wieder was bei dir gefunden, wo du eine sehr klare Meinung hast, eben so dieses Royalties bekommen, zum Beispiel von Trainingsdaten. Die KI, das ist gut, dann brauchen wir gar nicht drüber reden, also wir wissen alle, dass extrem viel KI-Musik hochgeladen wird und veröffentlicht wird und jetzt geht es natürlich darum, dass man in der Musikindustrie gerne zurückverfolgen möchte, auf welchen Trainingsdaten denn der KI-Song entstanden ist, der teilweise gibt es, glaube ich, auch Unternehmer, Leute, die denken, dass sie das leisten können. Du sagst aber, habe ich gesehen, ne, das kannst komplett vergessen, das ist unmöglich, du wirst es nicht schaffen, quasi über diese Trainingsdaten an irgendwelche Lizenzgebühren zu kommen.
Das ist zu 100% richtig. Ja. Ich habe da mit Leuten gesprochen, die das unabhängig in Forschungseinrichtungen in Deutschland und in Frankreich machen, die ziemlich alle Tools, die es da draußen gibt, untersucht haben und es ist nicht möglich, in bestehenden, also Foundation-Modellen heißen diese Modelle, die quasi erstmal mit allen trainiert wurden, um dann nachträglich dort reinzugehen und zu sagen, okay, und jetzt wollen wir rausfinden, welcher Schnipsel in dem Song, der ausgespuckt wurde hinten von dem KI-Modell, mit welchem Songinhalt oder mit welchem Teil von urheberrechtlich geschütztem Material der gefüllt wurde. Das ist technisch nicht möglich. Es wird technisch, also Stand heute, keine Ahnung, was wir mit Quantum und irgendwas in ein paar Jahren, deswegen kann man nie sagen, aber heutzutage ist es absolut unmöglich. Das Furchtbare ist eben, und da will ich jetzt auch nicht wieder zu weit ausholen, aber es gibt tatsächlich große Major-Unternehmen, die viel Geld anderen Unternehmen geben, die nichts anderes haben als eine Landingpage, aber eben versprechen, dass sie das können und in ihrem Team auf der Webseite dann quasi so Leute sind wie der Gründer von Yahoo oder ne, so, das ist dann nur Name-Dropping und diese leider sind gerade die großen Player in unserer Musikbranche immer noch an Berater und Beraterinnen, wahrscheinlich Berater, gebunden, die sie vor 30 Jahren hatten. Und die treffen dann Entscheidungen, die absolut Quatsch sind. Und man müsste sich an die Stellen eigentlich Leute setzen, die unabhängig von Forschungseinrichtungen besetzt sind, um dort eben dann auch die Ratschläge zu geben, die man geben sollte. Das heißt, Fakt ist, es wird immer unmöglich sein, den Output von einem KI-Modell zurückzuführen auf das, was reingegeben wurde und dann anhand dessen anteilig die Anteile zu verteilen. Da gibt's so verrückte Ideen, wie wir tokenisieren jetzt quasi die ganzen Kataloge, die wir besitzen. Das ist schon mal, allein das ist schon mal fast unmöglich für jemand, der aus einem Major kommt oder Major-Kataloge hat. Und dann trainieren wir nochmal ein neues Modell. Das bringt auch nichts, weil Udio, Suno und die ganzen Großen, die sind schon trainiert und da kann man jetzt nichts mehr draufsetzen. Was man aber machen kann, ist, man kann sagen, wir fangen jetzt an, Modelle zu trainieren und setzen von vornherein so eine Technologie mit drauf. Das heißt, ich trainiere ein Modell und habe von vornherein eben die Technologie mit eingebaut, die erkennt, mit was welcher Song trainiert wurde, weil eben diese Songs mit Fingerprinting und mit anderen Technologien versehen sind, um eben dann dem Modell zu melden, pass auf, da ist so und so viel Anteil an dem drin, so und so viel Anteil an dem drin. Und anhand dessen kann man dann quasi beim Output tatsächlich sagen, okay, jetzt ist der Song draußen, wir können zurückverführen, wie viel Anteil an welchen drin ist und können dann auch die Leute ausbezahlen.
Krass, ja.
Das gibt's, das ist möglich, aber dann muss man eben wieder neu anfangen. Das hilft aber nichts für das, was bereits existiert. Und deswegen kann man da nichts machen. Das ist die einzige Lösung, wie die Musikbranche, also das sage ich jetzt, ich bin davon ganz fest überzeugt, dass wenn die Musikbranche sich nicht überlegt, wie man den Input von solchen Modellen durch lizenzierte Trainingsdaten ermöglicht, dann wird das ein Riesendesaster werden. Und da ist das, was wir 2006, 2007 mit YouTube und Napster und dem ganzen Quatsch erlebt haben, noch ein Klacks dagegen, weil es ist ja offensichtlich, dass alle Streaming-Services momentan KI-Musik priorisieren, weil sie natürlich durch die KI-Musik, die hochgeladen wird, viel weniger abgeben müssen.
Also glaubst du wirklich, dass sie die priorisieren sogar?
Ja, ja. Es gibt mittlerweile auch Studien darüber, dass man in den Playlists mittlerweile viel mehr KI-Musik findet als früher und vor allem auch in großen Playlists, weil natürlich ein Spotify, der Verträge hat, von dem wir alle nicht wissen, wie sie aussehen mit den großen drei, weniger abgeben muss, wenn sie so eine KI-Musik in so eine Top-Playlist reinballern, wie wenn sie jetzt jemand von einem großen Label nehmen. Und dadurch wird die Menge an KI-Musik, wenn sie denn gefällig ist und wenn sie gehört wird von den Leuten da draußen, immer mehr zunehmen und die handgemachte Musik von echten Menschen wird immer mehr abnehmen. Das heißt, dieses ganze Modell der Musikindustrie auf Streaming-Services zu setzen, wird in den nächsten 2, 3, 5 Jahren komplett an den Arsch gehen. Das heißt, dann gibt's die eine Möglichkeit, dass sich die Labels vielleicht alle an einen Tisch setzen und sagen, wir gründen einen eigenen Streaming-Service, wo wir nur Musik reinlassen, die von unseren Artists gemacht wurde. Dann dadurch können wir hundertprozentig sicherstellen, dass es alles handgemachte Musik ist oder vielleicht auch nicht mehr handgemachte Musik, sondern auch KI-Musik, aber die immerhin bei dem Label sitzt, wo man rückführen kann, wer es gemacht hat, als eine Alternative zum Streaming-Service. Oder wir werden an den Punkt kommen, wo Labels sagen, wir releasen Musik gar nicht mehr digital, sondern eben nur noch als physischen Tonträger. Oder wir nutzen Plattformen, wo ich eben Musik releasen kann, die dann gekauft werden kann und nicht irgendwie auf Streaming stattfindet. Was auch immer, es wird auf jeden Fall andere Modelle geben, weil die Menge an KI-Musik, die auf Streaming-Services landet, wird immer mehr werden. Es wird auch immer wichtiger werden. Und deswegen ist es genau. Und jetzt auf meinen Punkt zurückzukommen. Wenn ich als jemand, der die Rechte an Musik besitzt, damit Geld verdienen möchte. Und das Problem hier ist aber natürlich, dass ich als Label Verträge mit Künstlern und Künstlerinnen gemacht habe, die schon viele Jahre alt sind. Da drin steht das natürlich überhaupt gar nicht, was passiert, wenn KI-Musik mal existiert und ob ich dann die Daten zur Verfügung stellen kann für Trainingdaten. Das heißt, für große Label mit vielen Künstlerinnen, die müssen sehr viel nachverhandeln mit all den Künstlerinnen und müssen natürlich auch alle anderen Rechte besitzen, damit sie überhaupt sagen können, okay, jetzt besitzen wir alle Rechte von allen Urhebern, von allen Autoren, von allen, die daran beteiligt waren. Und jetzt gehen wir zu so einer KI-Bude und bieten denen unseren Katalog an und sagen, hier, ihr könnt unseren Katalog nehmen zum Trainieren. Dafür wollen wir aber, keine Ahnung, Betrag XY oder Anteil XY an dem Output oder was auch immer. Aber das könnte eine neue oder es wird ein neuer Revenue-Stream werden für MusikerInnen, Labels, Rechteinhaber, Kataloginhaber, um eben mit der Musik, die sie sowieso schon haben, Geld zu verdienen, wenn damit trainiert wird. Weil wenn sie es nicht tun, dann werden die Kids da draußen einfach auf Pirate Bay gehen, sich die Musik illegal runterladen, Datensätze auf irgendwie Peer-to-Peer-Netzwerken tauschen und dadurch ihre eigenen Modelle trainieren, weil das ist auch nicht mehr weit entfernt, dass wir quasi KI-Modelle, Suno und Udio waren nett und sind auch cool, aber in den nächsten 2 Jahren werden wir an den Punkt kommen, dass wir auf unseren eigenen Laptops KI-Modelle haben können, die wir trainieren können mit Musik, ohne dass wir ins Internet angestöpselt sind. Zum Ersten verliert die Musikindustrie dann die komplette Kontrolle darüber, was, wo, wie trainiert wird. Und zum Anderen ist es so, dass die Kids sagen, ich trainiere auf meinem Rechner irgendwie Justin Bieber und R. Kelly mit was weiß ich was, mit Motorhead und finde es total geil, das zu mischen. Und mein Kumpel macht irgendwie ein Techno mit Folkmusik. Und wir tauschen unsere Modelle miteinander und trainieren gegenseitig unsere Modelle. Aber nie kriegt irgendjemand was mit, weil es ja sowieso abgestöpselt ist vom Internet. Ja, das ist dann ist der Zug abgefahren, überhaupt noch irgendwo mit zu verdienen. Und der einzige Punkt, an dem da mitverdient werden kann, ist beim Input, damit die Kids nämlich auch saubere und gute Daten und Musik bekommen können zum Trainieren ihrer Modelle und nicht auf Pirate Bay irgendeinen Scheiß runterladen müssen. Das heißt dann, ja. Und da ist jetzt eben wieder die Frage, Wer macht es als erstes? Ist es wieder wie damals, dass Apple die Musikindustrie rettet mit den 1-Euro-Songs? Oder ist es so, dass die Musikindustrie von selber auf die Idee kommt, Plattformen zu bauen, auf der lizenzierte Musik für Trainingsdaten gekauft werden kann?
Crazy. Okay, da bist du jetzt wirklich tief reingegangen. Ich bin ein bisschen überwältigt, muss das auch nochmal verarbeiten.
Ja, kann man immer wieder von zurückspulen beim Podcast.
Ja, genau. Also finde ich mega gut. Auch da immer wieder so die Aufforderung an die Leute, die hier zuhören, wenn ihr Kommentare dazu habt und sagt, das ist alles Quatsch oder ich sehe es auch so, immer gerne melden. Also Austausch ist immer wichtig. Vielleicht nochmal so als Ausblick, um wieder in diese Tech-Geschichte zu gehen, Startup-Geschichte. Reeperbahn-Festival steht ja auch bald vor der Tür. Ich habe gesehen, dass ihr da auch aktiv seid. The Sound of Solutions. Und es gibt auch richtig, richtig Geld. Naja, also es gibt Geld zu gewinnen. Ich glaube, für ein Startup ist es nicht viel, aber es ist immerhin was, genau. Und da geht es, glaube ich, darum, dass man noch Startups auch sucht, die vielleicht solche, aber generell Probleme der Musikbranche lösen könnten. Vielleicht magst du ja mal erklären, was ihr da so vorhabt beim Reeperbahn Festival.
Ja, sehr gerne. Also mittlerweile ist die Bewerbungsphase vorbei und wir haben Startups gesucht, die tatsächlich echte Probleme der Musikbranche jetzt schon lösen und haben dann den Fragebogen entwickelt. Oder was ist ein Fragebogen? Es war eine einzige Frage, die wir der Musikindustrie gestellt haben. Was ist euer größtes Problem im Alltag? Und aus den Antworten daraus haben wir dann entschieden, wie die Kategorien für den Call sind. Wir haben da jetzt 8 Startups rausgepickt. Die werden dort in 5 Minuten pitchen, was sie machen und bekommen dann kein Geld, sondern bekommen Preise im Wert von 15.000 Euro, wo sie dann quasi gewisse Dinge bekommen, die ihnen dann helfen, Coworking Space, Zeit und so weiter und so fort. Und das machen wir zusammen mit der MusicTech Germany und dem Wave Lab in München und Hamburg Music Works. Und um dort eben diese, das sind auch, also, ne, Wavelab und MusicWorks sind tatsächlich die einzigen Incubator-Programme, die wir in Deutschland haben für Musik und Musiktechnologie, leider. Um eben die mal alle an einen Ort zu bringen und zu gucken, was geht da draußen. Und vor allem auch diese Startups nicht in so einer eigenen Blase stattfinden zu lassen, sondern dorthin zu bringen, wo die Musikbranche ist. Und wir werden sehen, wie viele interessierte Menschen der Musikbranche dann zu dieser Session kommen und sich dann da entweder Ideen holen oder in Gespräche gehen, aber das ist das ist der Gedanke generell. Also der Gedanke, dieses Brückenbauen zwischen den Technologie-Startups und der Musikindustrie ist immer noch sehr groß.
Was sind so die drei wichtigsten oder größten Probleme, die ihr so erkannt habt?
Ein großes Problem ist tatsächlich die Art der Music Discovery. Also wie kann Musik entdeckt werden in der heutigen Zeit? Also wie kann es gefiltert werden? Wie schaffe ich neue Möglichkeiten, um Musik so aufzubereiten oder anzubieten, dass der jeweilige Mensch, der sie sucht, dann auch das findet, was er sucht. Das andere ist tatsächlich die Live-Musikbranche, hat ganz viele große Probleme anscheinend. Deswegen haben wir das relativ offen gelassen. Da geht es viel um Prozesse, die gestreamlined werden sollen. Ticketing ist ein riesen Problem, die Läden voll zu kriegen, Leute zu erreichen und tatsächlich auch das Nachhaltigkeit. Da gibt es leider kein Startup, das sich dafür beworben hat, aber die Suche nach der perfekten nachhaltigen Lösung für Festivals ist weiterhin total wichtig für ganz viele. Obwohl wir es gerade erst geredet haben, die Frage der Metadatenlösung, damit kamen tatsächlich auch einige um die Ecke. Okay. Es gibt das sind so das, was die meisten Leute gerade umtreibt.
Ja, spannend. Vielleicht so abschließend auch nochmal die Frage. Jetzt haben wir so viel auch über so viele Themen, KI gesprochen, die Probleme der Musikbranche. Was für Tools, Plattformen, Formate siehst du persönlich denn so in den nächsten 1-2 Jahren, wo du sagst, also die habe ich gerade extrem auf dem Radar, da beschäftige ich mich viel mit oder damit sollten wir uns beschäftigen?
Das ist schwierig, da jetzt einzelne rauszupicken. Tatsächlich, es gibt, ich weiß nicht, ob ich den anderen dann ungerecht werde, wenn ich jetzt einen Namen picke.
Sonst kannst du vielleicht so Themen.
Nee, also dieses Music Monitoring und Reporting, also das, was du erwähnt hast von den Festivals, ist ein Riesenthema aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich will jetzt nicht wieder zu weit ausholen, aber es ist so, dass, vielleicht doch ganz kurz, also es ist so, dass es werden große Unternehmen gerade verklagt, weil ihre Musik im Hintergrund läuft auf irgendwelchen TikToks und Instagram-Reels und die sich keine Gedanken gemacht haben. Das sind dann 20 Millionen für eine QR-Firma, 40 Millionen für eine Schuhfirma. Die haben einfach für ihre Werbung auf diesen Plattformen Musik verwendet, die sie nicht hätten verwenden dürfen.
Ja.
Diese Music Monitoring Tools, die du erwähnt hast für eine Festivals, die können eben auch sowas. Und ich glaube, dass es gibt eine Firma in Berlin, die das dann sehr, sehr gut macht. Die macht nicht nur Festivals, nicht nur elektronische Musik, sondern die gehen eben auch zu diesen Plattformen und sagen, egal ob ihr einen Twitch-Livestream habt oder ob ihr eure Werbung auf Instagram und TikTok macht, wir helfen euch im Vorfeld zu screenen, ob da irgendwas dabei ist, was euch später Probleme macht. Und ich glaube, dass das von meiner Branche her ein extrem guter und interessanter Case ist, weil es immer relevanter werden wird. Und natürlich die Musikbranche, wenn sie Streaming Einnahmen flöten gehen, nach anderen Wegen sucht, Einnahmen zu generieren und die Anwälte am Ende immer die Gewinner von allem sein werden. Und die freuen sich natürlich über solche Cases. Und deswegen finde ich das einen ganz interessanten Ansatz. Dann gibt es hier ein Unternehmen in Berlin, das heißt DJoid. Der hat angefangen als One-Man-Show, wo er gesagt hat, so ich möchte eine Software entwickeln, wo DJs quasi ihre Playlists oder ihre Setlists quasi nicht mehr selber picken müssen die ganze Zeit, sondern der hat tatsächlich eine super schlaue Software gebaut, mit so einer Art Heatmap, wo verschiedene Parameter in der Musik identifiziert werden können, um dann eben zu gucken, dass man den Dancefloor voll lässt und die Musik findet, entsprechend zu dem, was gerade funktioniert. Dann diese ganze Metadatenlösung, da gibt es auch zwei, drei Unternehmen, die ich super spannend finde. Und ich persönlich, und das ist jetzt ein ganz anderer Schnack, ich habe ein Kind, das 5 Jahre alt ist und ich suche verzweifelt nach einer Lösung, der hat total viel Bock auf Musik. Ich suche verzweifelt nach einer Lösung, wie er mit Musik interagieren kann, ohne dass er irgendwo einen Bildschirm hat. Und ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und da gibt es eine Firma in der Schweiz, die baut eine Lösung. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig geiles Tool ist. Und ich glaube, dass da auch wieder vielleicht für die schlauen Leute in der Musikbranche eine neue Möglichkeit gibt, Musik zu lizenzieren für genau diese Tools. Also es funktioniert quasi mit Holzwürfeln, die dann auf eine Platte gelegt werden können im weitesten Sinne und quasi dadurch Musik generiert werden kann. Anders, wer das kennt, der Ragtable auf groß und ganz klein mit Holz. Und da können eben verschiedene Samples, Loops, Spuren zusammengemischt werden, die alle miteinander in Sync sind und man kann Sprache aufnehmen und so weiter und so fort. Aber cool, da ist kein einziger Bildschirm dabei. Und ich glaube, solche Tools sind total relevant. Generell das ganze Thema Music Education und Zugang zu Musikinstrumenten für Kinder und Jugendliche, da gibt es einiges zu tun und auch einige Möglichkeiten für die Branche, um sich vielleicht mit reinzusetzen.
Glaube ich auch. Ey, ganz herzlichen Dank für die vielen Themen, für die vielen Einblicke. Ich muss vielleicht auch nochmal zurückspulen und auch in meinem Kopf und nochmal drüber nachdenken. Da war jetzt so viel drin. Ich bin sehr...
Du kommst einfach nach Berlin am 4. und 5. September.
Genau, so ist es. Ich würde aber sagen, wir überprüfen vielleicht mal 2-3 Thesen in 2-3 Jahren spätestens, ob Social Media dann wirklich tot ist.
Ja, immer gern.
Oder dann nur so alte Leute Ü40 sind. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Konferenz, die jetzt ansteht und darüber hinaus natürlich auch. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Komm immer wieder gerne.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank für das Dranbleiben und Durchhören. Wer jetzt weiter diskutieren möchte, kann das zum Beispiel auf LinkedIn mit mir, mit uns tun. Mich würde sehr interessieren, was ihr zu diesen ganzen Themen denkt. Vielleicht gibt es da auch hier und da nochmal neuen Input, sodass man vielleicht einen neuen Themenblock oder eine neue Folge auftun kann. Neue Folgen gibt es natürlich auch wieder in Zukunft. Deshalb abonniert gerne hier diesen Podcast, um keine zu verpassen. Und ich bedanke mich am Ende bei Ticketmaster für die Unterstützung, bei euch für den Support und den vielen Gästen für ihre Zeit. Also macht es gut, habt noch ein paar schöne Tage und ciao.